Kenyatta.de. Das Spiel hat von der USK die Altersfreigabe ab 12 Jahren erhalten.
Hallo da draußen und herzlich willkommen hier bei GameFeature.de zu einem weiteren Test. Und dieses Mal haben wir uns Risen 3 Titan Lords, heißt ja im Untertitel, geholt und gespielt hat der Marvin. Hi!
Hallo!
Jawohl, du hast es dir auf PlayStation 3 angesehen. Ist ja nicht, jetzt sagen wir mal, das klassische PlayStation-Rollenspiel. Ist ja mehr so auf dem PC groß geworden mit Gothic und dann ja auf Risen gemünzt, ne? Aber du hattest Hoffnung, dass es auf der PlayStation 3 rockt.
Ja, ich war echt guter Dinge. Wir haben es ja, für die, die sich angehört haben, auf der RPC haben wir es ja kurz angetestet. Da war ja diese Weltpremiere und wir haben es auf dem PC, war das da ja, ja, antesten dürfen und es sah phänomenal aus. Genau. Fand ich echt beeindruckend. Wir sind da beide ja echt weggegangen und das war so unser Highlight von der Messe. Gut, viel anderes gab es da nicht zu wissen, aber es war halt trotzdem lohnenswert, deswegen dahin zu fahren. War schön und dementsprechend war ich halt gute Hoffnung, dass es auch jetzt ein Hammer-Ding wird. Und kannte Piranha Bytes ja schon von den alten Gothic-Teilen, war da echt großer Fan und ja, ich muss zugeben, die alten Risen-Teile habe ich nicht gespielt, aber auf der Gamescom, das habe ich ja auch schon im dazugehörigen Podcast gesagt, haben sie auch erzählt, dass gerade Risen 3 auch für neue Leute ausgelegt war mit einem neuen Hauptcharakter. Die Leute stellen sich alle neu vor, also dass Leute wie ich, die halt die alten Teile nicht gespielt haben, kein Problem haben werden, in diese Welt eintauchen zu können.
Ja, aber es gibt dennoch immer noch, ich sag mal, Berührungspunkte, wo man so denkt, ah, das ist ein typisches Risen, das ist ein typisches Gothic. Das merkt man natürlich an der Sprachausgabe, das merkt man an Storyverlauf von den Quests her. Also da sind schon irgendwie so Wiedererkennungswerte auf jeden Fall da. Aber man merkt auch, bei Teil 3 geht man irgendwie zurück zu Teil 1, ne? Ist man da vielleicht doch in Teil 2 so ein bisschen weggerudert?
Ja, man hat ja durch die ganze Resonanz gemerkt, dass das mit dem ganzen Piraten-Setting nicht so gut ankam. Und wollte dementsprechend halt auch wieder, ja, back to the roots, wie wir das so schön nennen, um halt die Fans wieder mit an Land zu ziehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Haben sie aber jetzt, also es ist nicht 100% von den Piraten-Dingen weggegangen. Es gibt immer noch Seeschlachten, wir haben immer noch Unmassen mit Piraten zu tun und den Folgen davon, dass diese ganze Piraterie ja so nicht mehr existiert. Also wir waren mal Pirat, also das Spiel fängt auch damit an, dass wir Pirat sind und wir begegnen auch regelmäßig in verschiedenen Städten. Es gibt sogar eine eigens Piratenstadt. Also ganz wurde das aus diesem Universum nicht entfernt. Ja, Rückspuren sind immer noch zu erkennen, aber das ist ja auch gerade diese Konsequenz, die sie aus dem zweiten Teil ziehen müssen. Sie können nicht einfach drastisch die ganze Piraterie rausstreichen, sondern müssen das natürlich so, ja, langsam ausfaden, sage ich mal.
Okay, also man hat's minimiert, aber dann wieder so die Stärken von Risen 1 genommen, die ja auch wesentlich gut waren. Man merkt ja immer die Handschrift von Piranha Bytes. Du bist natürlich wieder ein Namenloser, oder?
Ja, es kommt häufiger dazu, dass man gefragt hat, ja, wer bist du denn eigentlich? Und dann antwortet unser Charakter ganz, ja, gerissen, ja, mein Name tut doch gar nichts zur Sache. Ist halt ganz witzig. Man merkt generell Piranha Bytes Humor an, den sie schon mit dem ersten Gothic-Teil hatten. Der hat sich fortgesetzt, der ist denen auch nicht verloren gegangen, diese oft sarkastische Ader, das ist denen alles sehr, da sind sie sich sehr treu geblieben und das ist auch das, was wahrscheinlich viele Fans dabei schätzen, den Humor des Spiels.
Genau, der Humor ist wieder da, da kommen wir ja gleich noch auf die Sprachausgabe zu sprechen, das ist ja wieder sehr lustig geworden. Aber bleiben wir doch mal so bei der Story von den Quests her, hat sich da jetzt viel getan, du kennst ja noch die alten Gothic-Teile, die ergeben sich ja immer sehr, sehr viel Mühe dabei, muss man wirklich sagen, die Geschichte drumherum, hat man viele Entscheidungsmöglichkeiten oder wie siehst du das Ganze?
Von den Quests her ist es halt nicht, in anderen Spielen, ich sag's mal so, in anderen Spielen ist es halt so, dir fällt das sehr schnell auf, dass du hast, lauf zu Punkt A, lauf zu Punkt B, töte Monster A, sammel 5 Bären. Und hier ist es halt, man hat nie dieses Gefühl, dass einem so eine Quest wirklich aufgezwungen wird, weil man hat immer selber die Möglichkeit zu sagen, hey komm, ich helfe dir, oder man kann sagen, ja, nö, einfach nein. Man kann es halt aussuchen, wenn ich jetzt eine Leiche finde und gehe in die Stadt und sage, hey, ich habe eine Leiche gefunden, dann kann ich sagen, ich ermittle selber jetzt, warum diese Leiche da ist, oder ich kann sagen, nö, hab keinen Bock drauf. Natürlich gibt's auch die klassischen oh mein Gott, ich werde von Monstern bedroht, kannst du die bitte für mich töten? Oder kannst du mich in die Stadt bringen? Quests, wo man halt ja, ganz monoton halt irgendwelche Monster töten muss. Es gibt auch die irgendwie habe ich meinen Schatz verloren. Kannst du den vielleicht für mich holen? Wir teilen auch Quests. Ja, aber es ist halt immer so umgesetzt, dass die von dem Setting her immer so ein bisschen anders sind. Es ist nicht immer, hol mir ein Handtuch, sondern es ist, oh fuck, ich hab meinen Schatz verloren. Kannst du mir den wiederholen? Okay, ich hab dir deinen Schatz wiedergeholt, was krieg ich jetzt dafür? Was willst du denn haben? Warte, ich hab Rum, Gold und Fische gefunden. Du kriegst dein Rum und deinen Fisch wieder, aber das Gold behalte ich, Arschloch. Und dann gibt's aber das andere Mal wieder eine Quest, wo du dann einfach einen Beutel finden musst. Den Beutel kannst du aber dann nur dann finden, wenn du einen Schattenlord besiegst. Und während du das machst, hast du schon eine andere Quest erfüllt, was das dann ein bisschen dynamischer macht, dass du nicht eine nach dem anderen abhaken musst, sondern in einem durch mehrere Quests abhaken kannst. Und du bist ja auch nicht irgendwie darauf gebunden, jetzt eine Quest irgendwie zu machen, sondern du kannst ja zwischen den Gebieten frei hergehen. Du hast am Anfang des Spiels, und ich gehe jetzt schon im Prinzip ein bisschen weiter, gehe von deiner Frage schon ein bisschen weg, hast am Anfang an der Krabbenküste ein kleines Tutorial, wo, und jetzt reise ich mal das Setting ein bisschen an, du Pirat bist und du möchtest einen Tempel erkunden und möchtest einen Schatz bergen. In diesem Tempel erwartet dich aber gegen deine Erwartungen ein Schattenlord. Das ist ein Wesen aus der Schattenwelt, die halt nicht gerade den Menschen gutgesinnt sind. Ja, und am Anfang des Spiels werden wir dann auch direkt getötet. Unser Tod hat zur Folge, dass unsere Schwester mit unserer Crew abzieht und vergraben hat an dieser Insel und ein ja Schaman-Novize, sage ich mal, der Bones heißt, kommt dann und belebt uns mit einem seiner Zauber wieder. Er war selber sichtlich überrascht, dass es überhaupt geklappt hat. hat uns aber zurück ins Leben geholt. Das Problem ist, uns fehlt unsere Seele. Das heißt, wir sind zur Zeitpunkt des Spiels ein seelenloser Mensch, der versucht, seine Seele aus dem Schattenreich zu retten, um nicht ein Scherge der Schattenwelt zu werden. Jo, so das Setting. Nach diesem Tutorial quasi, was uns so ein bisschen sagt, was wir können, wie wir bestimmte Sachen können, können wir uns aber auch schon direkt prinzipiell frei in der Welt bewegen. Es gibt mehrere Inseln, dazu zählen noch zwei weitere Inseln, die man als DLC runterladen kann. Das ist einmal eine Koboldinsel und einmal die Nebelinsel. Die Koboldinsel hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen, weil man da irgendwie so Sneak-Passagen hat und das passt nicht so ganz ins Spiel rein. Hat mir weniger gefallen. Aber das ist ja jetzt gerade erstmal sekundär. Ja, und dadurch, dass man sich so frei in der Welt bewegen kann und machen kann, was man will, ist einem diese ganze Welt halt ziemlich offen. Man kann machen, was man will. Diese Hauptstory bin ich erst nach ungefähr 10 Stunden Spielzeit weiter hinterhergegangen. Also wir hatten direkt, nachdem wir wiederbelebt wurden, gesagt, hey, jetzt müssen wir aber eigentlich mal nach Antigua zu unserem Boss und dem irgendwie mal Bescheid geben, dass wir tot waren. Und das habe ich aber wirklich erst nach 10 Stunden gemacht. Und das beschreibt eigentlich schon ganz gut, wie man sich in dieser Welt austoben kann. Ich würde auch allen Leuten, die das Spiel spielen, raten, wirklich sich immer die Welt genau anzugucken. Denn es gibt an jeder Ecke Gegner, es gibt an jeder Ecke Sachen zum Looten. Weil dieses Spiel ist halt wirklich ein klassisches Rollenspiel nach dem Prinzip Looten und Leveln.
Ja.
Wobei Leveln auch eher, es gibt keine Level im klassischen Sinne, sondern man sammelt Ruhmespunkte mit den besiegten Gegnern. Je stärker der Gegner, desto mehr Ruhmespunkte gibt es halt. Mhm. Und zum Erfüllen von Quests gibt es halt auch Ruhmespunkte. Und die kann man halt für bestimmte Statuswerte eintauschen. Da gibt es dann Sachen wie List oder, keine Ahnung, Magie, Nahkampf, Fährkampf, so eigentlich so die Klassensachen, die dann halt weiter ausgebaut werden können mit Fähigkeiten. Da kann man dann beispielsweise, wenn man Nahkampf und Magie geskillt hat, kann man zum Beispiel Kampfmagier erlernen, wodurch man einen Komboschritt mehr erlernt. So Sachen beispielsweise.
Aber man kann sich auch komplett frei skillen sozusagen. Also ja, man kann sehr viele Sachen miteinander kombinieren.
Man ist da wirklich frei. Also du kannst Sachen machen, wie du willst. Du kannst dich auf ein Attribut konzentrieren und sagen, hey, ich mache jetzt erst nur Magie hoch. Du kannst aber auch sagen, okay, ich will, dass es ausgeglichen ist. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Nahkampf, ein bisschen Härte, also Verteidigung. Okay, ein bisschen zaubern will ich auch, ein bisschen zaubern. Man kann diese Attribute aber auch mit Pflanzen steigern, die man im Spiel finden kann, die natürlich im Gegensatz zu herkömmlichen Gegenständen eher rar sind, aber sie sind halt des Häufigeren schon vorhanden und man findet sie schon ziemlich regelmäßig, wodurch man halt auch Sachen, die man eher außen vor lässt, trotzdem irgendwie ein bisschen upen kann. So habe ich zum Beispiel, obwohl ich nicht einen Punkt auf List geskillt habe, durch die Pflanzen halt irgendwie schon 6, 7, 8 Punkte oder so dazu bekommen, was so ein netter kleiner Bonus ist auf jeden Fall. Oh Gott, es gibt so viel zu diesem Spiel zu erzählen. Das ist
ja, ich merke schon, du kannst auch im Grunde alleine moderieren.
Ja, also.
Das ist schon sehr gut.
Ja, bis dann, ne? Ich mach das dann alleine fertig.
Ja, genau. Nein, was mich ja interessieren würde, die haben ja so ein Geheimnis um diese Gilden gemacht. Gibt es denn da jetzt irgendwelche detaillierten Informationen? Weil die haben ja fast nichts rausgerückt an Informationen. Welche bist du eigentlich beigetreten und was gibt es da wieder? Gildenaufgaben oder wie macht man's?
Also es heißt in dem Spiel erstmal nicht Gilden, es heißt Gemeinschaften.
Ja, okay.
Es ist prinzipiell natürlich dasselbe. Es gibt dabei drei verschiedene. Es gibt einmal die Voodoo-Magier. Das ist halt so ein Kult von Eingeborenen, die halt Voodoo-Magie betreiben. Voodoo-Magie im ganz klassischen Sinne. Wirklich, ich kann Leuten Lebensenergie abziehen und bekomme die gut geschrieben. Oder Sachen wie, keine Ahnung, ich kann mich verzaubern, dadurch kann ich ein Papagei werden, der dann an Stellen rankommt, die normale Spieler nicht erreichen, die man dann halt wirklich nur mit diesem Papageienflug erreichen kann. Allerdings kann man auch über Voodoo-Puppen, die man finden kann, diese Fähigkeit nutzen, als Verbrauchsgegenstand. Ja, Voodoo halt, ne? Ganz klassische Voodoo-Magie-Zauber. Dann gibt's die Wächter. Das ist eher so eine Mischung aus zwei Gilden aus dem herkömmlichen Sinne. Also aus den herkömmlichen Spielen die Kämpfer und die Magier. Die wurden im Prinzip in diesem Spiel kombiniert. Den nennt man hier die Wächter. Die Wächter sind dann halt, also für die Gilde habe ich mich auch persönlich entschieden und bereue das auch, absolut nicht, weil es macht schon Spaß. Ich habe mich nach diesen 10 Stunden, die ich eben erwähnt habe, den Wächtern angeschlossen. Ich muss sagen, wenn man das macht, wenn man Wächter werden will, dann sollte man das zügiger als ich machen, weil das Problem, was ich hatte, war, ich habe halt dadurch, dass ich wusste, ich will einer Magiergemeinschaft beitreten, alles auf Magie geskillt. Und hatte dementsprechend einen schlechten Nahkampfwert. Und mein Problem war halt in diesen ersten 10 Stunden die Kämpfe, weil ich dementsprechend halt sehr, sehr schwach war. Und das fällt dann einem schon sehr zum Verhängnis. Wenn man aber dann Wächter wird, dann hat man den Vorteil, man kann direkt Zauber erlernen durch Kristalle, die man sammelt und bekommt dann von den Magiern und anderen Wächtern diese Zauber beigebracht. Und dann kriegt man einen Handschuh, einen Zauberhandschuh. Mit dem kann man, den kann man als Waffe benutzen. Dadurch hat man halt kein Schwert mehr, sondern diesen Handschuh, der dann halt mit Elementarkräften gesegnet ist. Ich weiß nicht, keine Ahnung, mir fällt nichts ein. Ja, und dann ist es halt irgendwie saugeil, wenn du dann diesen Handschuh hast und du hast auf einmal eine Feuerhand und dann schießt du Feuerbälle. Oder du hast eine Eishand und schießt Eiszapfen und dann gibt's noch eine Blitzhand und schießt halt Blitze und es ist halt vom Gameplay her macht es so viel Spaß, einfach so bam, bam. Man kann halt aufladen und dann hast du stärkere Angriffe und dann kommt so eine Feuerexplosion und die Gegner sind teilweise wirklich, ich habe ziemlich fix den Magiewert auf 100 gehabt, als ich Magier war, weil es halt 10 Stunden schon war und ich halt viel Ruhm schon gesammelt habe. Und es macht dann halt Spaß, die Gegner wirklich dann auch mal schnell zu legen, weil das ist schon so ein riesen Kontrast von vorher mit dem schwachen Schwert. Man hat sich immer auf ein Crewmitglied verlassen müssen. Das muss ich vielleicht auch kurz erwähnen. Man läuft in dem Spiel eigentlich selten alleine rum. Okay. Es gibt sehr, sehr wenig Passagen, in denen man alleine durch die Welt läuft. Man hat eigentlich immer jemanden dabei. Ja, am Anfang ist es halt Bones, der uns wiederbelebt. Der verfolgt uns eigentlich ziemlich häufig am Anfang, bis wir halt einer Gemeinschaft beitreten. Eine Gemeinschaft ermöglicht uns halt nicht nur neue Fähigkeiten anzuwenden, sondern ermöglicht uns auch, auf einem Schiff zu fahren, statt auf unserem kleinen Pissbötchen. Das Schöne dabei ist, man kann Crewmitglieder sammeln und kann sich dann dementsprechend immer jemanden mitnehmen, die dann auch verschiedene Kommentare zu bestimmten Situationen ablassen, was dann nochmal das Ganze ein bisschen humoristischer macht. Ich habe beispielsweise einmal auf einem Geisterschiff durch einen Seelensplitter einen Geist mit in mein Team aufnehmen können. Hab den dann mitgenommen, bin mit dem so auf Antigua rumgelaufen und dann durch meine Aktion hat der Geist von sich aus gesagt, boah, du bist viel zu nett. Das geht doch nicht. Ist doch voll kacke, was du hier machst. Sei mal ein bisschen böse. Und hab das aber weiter durchgezogen. Ich war immer wieder weiter nett. Und irgendwann bin ich gesegelt und hab dann, wollte dann ihn wieder mit in mein Team holen, als ich auf die Insel gegangen bin. Und er hat gesagt, ja, du Pissbacke, ich hau jetzt ab. Bones hat mir meinen Seelensplitter gegeben, ich bin jetzt weg. Und dadurch, dass ich so nett war, hat ein anderes Crewmitglied quasi einen anderen entlassen, sodass mein Verhalten im Spiel quasi Auswirkungen auf meine Crew hatte.
Okay.
Und auf deren Reaktion. Und das fand ich, ist ein ganz nettes Feature gewesen. Das, ja, nett auf jeden Fall.
Man merkt also die Atmosphäre, die ist wirklich gigantisch groß bei diesem Spiel, wo sie wirklich dann wirklich auch drauf Wert gelegt haben, dass es dann sehr unterhaltsam ist, dass es lustig ist und dass es wirklich motiviert. Und das scheint ja wirklich gelungen zu sein beim Spiel. Kommen wir doch einfach mal jetzt zur Grafik zu sprechen, weil du hast die PS3-Version getestet und wir wissen, wir haben alle auf der PC die PC-Version gesehen. Ich meine, die Engine ist schon ein bisschen betagter. Also die haben ja immer noch dieselbe Engine, die haben sie wieder aufgebohrt. Klar, sah es auf dem PC wirklich gut aus. Wie sieht das Ganze jetzt auf der PlayStation 3 aus?
Bevor ich deine Frage beantworte, möchte ich gerne die letzte noch fertig beantworten, weil ich war noch gar nicht fertig. Es gibt ja noch eine dritte Gemeinschaft.
Ach so, ja, Entschuldigung.
Ich bin ein bisschen abgeschwiffen, leider. Es gibt noch die Dämonenjäger. Die Dämonenjäger sind eine Gemeinschaft, die es schon sehr, sehr lange gibt. Die hat sich mit der Zeit aufgelöst, aber jetzt durch die Bedrohung, die während des Titanenkrieges herrscht, haben sie sich zurückgefunden, haben sich in einer Zitadelle versammelt und sind im Prinzip eine Gemeinschaft, die teilweise Beschwörungen vollzieht. Also sie nutzen halt Runenmagie. Runen kennt man beispielsweise auch aus Gothic, wo auch Runenmagie benutzt wurde. Und mit dieser Runenmagie können sie beispielsweise Schergen aus dem Schattenreich rufen. Also die Gegner, die man normalerweise bekämpft, kann man jetzt zurück in sein Team holen. Man kann so sein Team ein bisschen ausbauen. Es ist eine Kämpferklasse, im Gegensatz zu den anderen beiden, die ja eher magielastig sind. Hab mich dafür nicht entschieden, weil ich einfach dieses... Ich finde, in den Piranha-Bytes-Spielen hat die Magier-Klasse meiner Meinung nach immer so den Reizungsfaktor gehabt, weil im Gegensatz zu anderen Rollenspielen wurden die Magier nicht schwächer irgendwann. Im Gegensatz zu den anderen Klassen. Und das fand ich dann halt immer ganz nett. Also man war als Magier nicht ab einem bestimmten Level nicht mehr dabei, damage-technisch. Trotzdem ist die Dämonenjäger-Klasse meiner Meinung nach trotzdem sehr ansprechend, einfach durch diese Beschwörungen. Ich kann mir das sehr cool vorstellen. Das Problem bei den ganzen Klassen, was ich da sehe, ist, es gibt, obwohl man aufsteigen kann im Rang, keine Möglichkeit, bessere Fähigkeiten zu erlernen. Also früher war das ja so, bei Gothic warst du Novize, konntest du Sachen vielleicht wie Feuerball. Warst du dann wirklich Magier, hast du Sachen wie Feuerregen gelernt. Hier war ich Kadett und ich konnte sofort Feuerregen lernen. Das hat mich so ein bisschen gestört, dass da nicht mit dem Aufsteigen zum Wächter nochmal neue Fähigkeiten, anspruchsvollere, stärkere Techniken gibt. Dass direkt alles rausgehauen wurde, fand ich ein bisschen blöd. Dadurch hatte man so ein bisschen die Übermacht. Hm. Aber um auf deine jetzige Frage zurückzukommen, ja, Grafik. Ja, Grafik, PC war der Hammer. Ich habe aber die PS3-Version gespielt und da muss man sagen, es ist der letzte Scheiß. Also, ich habe lange nicht mehr so einen Scheiß gesehen für die Konsole. Ja, das Problem ist halt, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Hm. Ich denke mal, die Konsolen werden doch schon noch ein bisschen mehr geschafft haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was sie da gezeigt haben, das Maximum war. Weil wenn man sich Spiele wie Last of Us anguckt, die natürlich auch eine kleinere Spielwelt haben und dadurch ein bisschen mehr Kapazität haben, aber trotzdem die grafisch sowas Schönes noch aus dieser Konsole rausgeholt haben. Wenn man das vergleicht mit den Spielen, was natürlich an sich unfair ist, aber man muss diesen Vergleich ziehen, weil man weiß, wie schön diese PC-Version aussieht. Das ist echt unverschämt. Es ruckelt an sehr vielen Stellen, wenn man Zauber anwendet, wenn man in neue Gebiete reingeht. Ist ein Ruckler immer versprochen. Wenn es Auto speichert, instant bleibt der Bildschirm hängen. Also es ist so, der freest ein und dann geht's weiter. Natürlich kann man das Autospeichern ausstellen, aber ist blöd, weil man, wenn man stirbt, dann man kommt ja, ja nicht immer dazu, immer zu speichern, weil es ja auch nervig. Es ist Kantenflimmern. Also wie oft bin ich in ein Gebäude reingegangen oder in eine Höhle reingegangen und dann sehe ich, wie an der Kante ein weißer Streifen ist, der flackert. Es gibt Grafikbugs. Es gibt, wenn in Konversation schaltet es ja immer um bei jeder neuen Sequenz und wie oft hing ich da auf einmal mitten in einem Charakter drin und habe nichts gesehen oder wie oft hatte ich einen weißen Bildschirm und habe überhaupt nichts mehr gesehen, habe nur noch die Stimmen wahrgenommen. Man kann das eigentlich gar nicht aufzählen, wie viele Sachen da einfach so schief gelaufen sind, was Grafik angeht. Das stört mich richtig, weil an sich ist das Spiel so großartig. Ich habe so viel Spaß an dem Spiel. Aber was sie da grafisch abgeliefert haben, ey, das ist so traurig. Das ist wirklich einfach nur traurig.
Immer wieder sagen, das ist die Konsolenfassung, weil auf dem PC sieht's wirklich gut aus. Obwohl sie da wirklich auch die betagtere Engine wieder benutzen von Risen 1 und 2. Aber sie haben sie dann auch mal ordentlich aufgebaut. Was ich jetzt gerade so als Vergleichsbild hier mir gerade betrachte, ist zum Beispiel PC mit Xbox 360, wo dann auch wirklich das Wasser wie eine Matschtextur aussieht auf der Konsole.
Es gibt auch häufiger Pfützen auf dem Boden, wo man durchläuft, die, wie ich mir das vorstellen kann, am PC sehr schön animiert aussehen, wenn man durchläuft. Aber hier ist es wirklich... du siehst keine Wellen, wenn du da durchgehst. Du siehst Vierecke, wenn du da durchgehst. Hm. Das sind so Sachen, die stören einen schon ziemlich.
Okay. Ja, gut, also grafisch haben wir unsere Probleme mit der Konsolenfassung. Das ist natürlich gerade in so einem Spiel, wo man wirklich diese weiten Welten hat, sehr, sehr schlimm.
Wo du gerade weit sagst, Weitsicht hat das Spiel wohl auch nicht so ganz erfunden. Also wenn man das mit einem PC vergleichen kann, wo man die Weitsicht einstellen kann zwischen 1 und 10... wäre das jetzt gerade auf 1.
Wirklich?
Also es ist so schlimm. Du gehst, du siehst vielleicht noch gerade die Monster vor dir, aber im Hintergrund siehst du nur irgendwie so ein grünes Viereck. Und wenn du näher dran gehst, siehst du, ach, da wird ein Baum draus. Ach so.
Ach nee, echt.
Ach, das ist so schrecklich. wirklich schrecklich.
Du hast also, sprich, du kannst auf keine, ich sag mal, Insel mal so auf den Berg klettern und mal so eine Übersicht über die Insel haben oder so?
Also,
schwer. Sieht nicht schön aus, sagen wir so.
Ja, es sieht absolut nicht schön aus. Die ganzen Texturen sind einfach sehr, sehr matschig und das ist nicht schön anzusehen. Es ist kein Spiel, wo du dich hinstellst und schön. Absolut nicht.
Okay, also da gibt es Grund zur Beschwerde bei der Grafik bei der PlayStation 3 Fassung. Wie sieht das denn ganze Sound technisch aus? Wir wissen, die Piranha Bytes, die können sehr gute Sprachausgabe, sie können auch sehr gute Soundtracks machen. Wie sieht's hier aus?
Ja, die Soundkulisse und die Soundtracks fand ich ehrlich gesagt schon gut. Das war immer stimmig, das war passend, das war ganz solide. Die Sprecher waren, wie man das schon früher gewohnt war, die passen einfach da rein. Man hat das nie hinterfragt, aber es gibt halt immer auch Ausnahmen. Und eine Ausnahme zum Beispiel war der Chef bei den Dämonenjägern, das war ein Druide. Und du siehst ihn und denkst dir, okay, normaler Typ, und dann fängt er an zu reden. Und du denkst dir nur, oh mein Gott, was ist für eine Stimme, wie kommen diese Leute auf diese Idee, so eine Stimme mit ins Spiel zu nehmen? Das sind aber sehr, sehr seltene Momente, wo diese Stimmsachen sind. Aber sie kommen halt vor und die fand ich dann auch erschreckend, nenne ich es mal. Mhm. Was auch ein Problem manchmal war bei der Synchronisation, war die Betonung. Denn oftmals wurden Sätze sehr, sehr merkwürdig betont, wie man sie niemals betonen würde.
Okay.
Das ist aber auch eher seltener der Fall gewesen, kam aber schon oft genug vor, dass es halt sich eingeprägt hat.
Aber ich habe jetzt den Eindruck, wie du es auch geschildert hast, dass die Sprachausgabe auch sehr oft wieder flucht. Ist das so?
Flucht?
Ja, flucht und jemand beschimpft und so. Also da sind sicherlich wieder gute Kraftausdrücke dabei.
Das hängt tatsächlich davon ab, wie man sich entscheidet zu spielen.
Okay.
Dadurch, dass wir unsere Seele verloren haben, müssen wir dafür sorgen, dass wir menschlich bleiben, wenn wir menschlich sein wollen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit für uns, ein Arschloch zu sein und zu sagen, ich scheiß auf meine Seele, werden dann halt mehr zum Dämonen, sage ich mal. Mhm. Und wenn wir halt menschlich sind, dann ist das eigentlich gar nicht mit der Kraft ausdrücken. Dann ist es halt wirklich so, oh, sorry, ich will nicht, dass du dich aufregst. Entscheidet man sich aber dafür, ein Arschloch zu sein, dann ist es so, ey, ich trete gleich in den Arsch, wenn du nicht sagst, wo die scheiß Kiste ist. So nach dem Motto.
Okay.
Das ist halt aber auch gut gelöst, meiner Meinung nach, dass man halt je nachdem, wie man sich entscheidet zu spielen, das hat natürlich dann auch Konsequenzen auf diese Werte, je nachdem, welche Optionen man sich aussucht, dass das da schön durchgezogen ist. Von den Texten her. Das finde ich eigentlich geskriptet.
Das ist auch wirklich wieder, ich sag mal, ein Widerspiel wert, ne? Nicht nur die Gemeinschaften unterschiedlich mal beizutreten, sondern auch mal in der Spielweise selber mal anders an die Geschichte anzugehen.
Ja gut, es ändern sich natürlich auch die Konversationen, je nachdem, welcher Gemeinschaft man beigetreten ist, weil oftmals kommt es halt vor, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich bin hingegangen und angequatscht und sagt, hey, ich kann dir doch helfen. Was? Du mir helfen? Ein Wächter? Dass ich nicht lache. Und sowas wäre dann halt in einer anderen Gemeinschaft nicht vorgekommen. Die Konversation wäre anders verlaufen. Mhm. Und das ist halt auch zum Beispiel nett gemacht und erhöht den Wiederspielwert. Dadurch, dass man trotz anderer Klasse nicht einfach dasselbe Spiel nochmal spielt, sondern dass sich mit dem Verhalten, mit den Entscheidungen mitentwickelt.
Ja. Und da sind wir auch, glaube ich, auch bei. Wenn wir über so viel Umfang reden, müssen wir ja auch mal über Spielzeit reden. Du spielst es, glaube ich, gefühlt tagsüber, nachts, hast überhaupt keine Pausen mehr. Wie sieht's denn da aus? Kommst du immer zum Ende?
Ich habe tatsächlich noch kein Ende in Sicht, weil ich der Hauptstory ziemlich wenig folge. Also ich habe mich jetzt die ersten 10 Stunden nur darauf beruht, erstmal zu erkunden, bis ich in der Gemeinschaft beigetreten bin. Die nächsten 14 Stunden gingen jetzt dafür drauf, ein wenig die Hauptstory weiterzuspielen. Größtenteils aber dafür erstmal alles zu erkunden. Also ich habe jetzt mit 24 Stunden Spielzeit ungefähr, habe ich ungefähr alles gesehen, was es zu sehen gibt. Also ich versuche halt immer möglichst auf den Inseln jeden Weg zu gehen, alles zu looten, jeden Gegner zu besiegen, soweit es halt möglich ist. Es ist natürlich nicht so, dass ich bisher einem Gegner begegnet bin, den ich nicht töten konnte. Das war eigentlich noch nie der Fall. Mhm. Aber ich denke mal, die Story wird sich natürlich noch sehr ziehen. Aber sie kommt auch nicht so richtig in Fahrt, das muss man auch mal mit dazu sagen. Das Problem ist, sie plätschert halt irgendwie so daher. Man weiß, dass das Hauptziel ist halt, die Schattenwelt aufzuhalten. Man weiß, der Titanenkrieg wütet noch und alles versinkt irgendwie in Chaos. Genau. Und die Leute versuchen sich davor zu retten. Aber natürlich ist uns auch von Anfang an bewusst, dass wir derjenige sein werden, der sich da gegenstellen wird. Wir bekommen häufiger die Möglichkeit, wenn wir schlafen gehen, in die Schattenwelt einzutauchen und dort mit verstorbenen Charakteren zu reden. So haben wir beispielsweise einmal mit Maya, einer Titanin, gesprochen, die wir im zweiten Teil besiegt haben. Haben mit einem Feuertitan bereits gesprochen, der uns sogar seine Hilfe angeboten hat, indem er uns einen seiner Verbündeten schickt, den wir besiegen könnten, der uns dann bestimmten Loot gibt. Das ist dann halt auch ganz nett. Wir haben unseren Vater getroffen, Stahlbär, den Piraten, der uns also einen Teil seines Schatzes gegeben hat. Und so interagieren wir halt mit den Verstorbenen auch. Aber das plätschert halt wirklich alles nur so vor sich hin. So richtig diesen Trieb, so ich muss jetzt die Hauptstory weiterspielen, den packt einen. Also das kommt irgendwie nicht so.
Okay.
Ein bisschen schade, weil das Spiel ja an sich so umfangreich ist, so gut geskriptet ist, meiner Meinung nach, bleibt die Hauptstory aber da doch ein bisschen so auf der Strecke.
Mhm. Gut, kommen wir mal zur Wertung zu sprechen. Ich denke mal, wir haben jetzt sehr vieles beleuchtet und sind auch schon eine ganze Weile am Sprechen, beziehungsweise du bist am Sprechen. Ich weiß, du erlebst ja auch sehr, sehr vieles bei dem Spiel und möchtest am liebsten auch noch tageweise darüber berichten. Wir können mal demnächst, glaube ich, so ein Logbuch machen für dich. Ja. Müssen wir in Episoden, falls wir das noch hier veröffentlichen. Aber kommen wir mal zu deinem Fazit. Wie findest du dieses Spiel Risen 3?
Risen 3 ist meiner Meinung nach ein Hammerspiel, das super, super viel Spaß macht, das ja mich einfach an alte Tage erinnert. Es hat so einen Nostalgiewert. Rollenspielfans, Fans der Serie werden da ihren Spaß haben. Wenn ich aber die Möglichkeit habe, es auf dem PC zu spielen, würde ich es den Leuten sehr ans Herz legen, es auf dem PC zu spielen. Weil eben aufgrund der zahlreichen Grafikmängel die Konsolenversion eher, schlecht als recht sind, würde ich sagen. Deshalb habe ich dem Spiel auch nur 70% gegeben. Ich konnte ihm weder mehr noch weniger geben, weil der Spielspaß einfach so groß war, dass ich eigentlich, während ich spiele, über diese ganzen Grafikfehler hinwegsehe. Mich stört es jetzt nur peripher, allerdings sind sie da, sie müssen mit in die Wertung einfließen, weil sie einfach so groß sind, so viele sind, so erheblich sind, dass das einfach nicht besser bewertet werden kann. Rein aus spielerischer Sicht aber sehr zu empfehlen, macht sehr, sehr viel Spaß, Wiederspielwert ist da, großartiger Humor, also ich würde es mir auf jeden Fall mal bei Gelegenheit angucken und es ist schon so eine kleine Empfehlung wert und macht Bock auf andere mehr Titel. Super Ding auf jeden Fall. Spielerisch.
Ja, und hätte man ja wirklich dann auch Risen 3 für die Next Gen vielleicht mal rausbringen können. Ne? Dann wäre es vielleicht technisch auch besser geworden.
Ja.
Aber gut, so muss man wirklich sagen, PS3-Version ist nicht so wirklich toll gelungen, aber das Spielprinzip, vielleicht die PC-Version, ist deutlich besser, also solltet ihr da sicherlich mal gucken. Vielen Dank dir, Marvin.
Ja, gerne.
Und wir sprechen über das Logbuch dann, ne?
Ja.
Bis demnächst. Ciao.
Tschüss.
Alle weiteren Informationen findet ihr auf gamefeature.de.